Im Meeting. Als ich aus dem Meeting komme, habe ich Herzrasen und fühle mich übermüdet. Das dröhnend langweilige Geschwätz meiner Kollegen hatte etwas Niederschmetterndes und ich frage mich ernsthaft, wie ich den restlichen Tag durchstehen soll. Auf dem Weg vom Konferenzsaal ins Büro ergehen sich meine Kollegen in oberflächlichen Diskussionen über die Vorteile von einzelnen Bonusprogrammen. Mein Kollege Philipp erläutert mir seine Strategie des SPG-Punkte-Mapping und warum er deswegen lieber am Flughafen schläft. Ich nicke zustimmend, so als ob es mich interessieren würde und denke mir nur, was dieser Typ doch für ein dummes Arschloch ist. In unserem 10-Mann-Büro angekommen, fängt mich mein Chef ab, um mit mir irgendeine hirnrissige Präsentation zu besprechen. Aber er hat es mal wieder eilig und so setzen wir hierzu einen Termin für heute Abend an. Was für ein Hurensohn, denke ich mir, als er den Raum verlässt. Ich setze mich an meinen Laptop und beantworte eine lächerlich hohe Anzahl an E-Mails. Die meisten drehen sich um Terminplanungen oder beinhalten fachliches Gequatsche über die neue Reporting-Struktur des Unternehmens, die ich niemals verstehen werde. Zumindest lenken sie mich von meinem Herzrasen ab und ein Espresso später fühle ich mich sogar imstande, die erwähnte Präsentation gemäß den neurotischen Vorgaben meines Chefs anzupassen. Gegen 19 Uhr verlassen die meisten meiner Kollegen das Büro, um in ihre Hotels zu fahren. Die größten Trottel übernachten am Flughafen, während die normalen Trottel, unter anderem ich, sich Hotels in der Innenstadt genommen haben. Ich dachte, so könnte ich ein halbwegs erträgliches Dasein führen, welches einem richtigen Leben zumindest nahe kommt. Wie naiv von mir. Da mein verfickter Chef unseren Termin zunächst von 18 auf 20 und später auf 21 Uhr verschoben hat, teile ich meinen Kollegen mit, dass sie ohne mich in die Stadt fahren sollen. Ich begleite sie noch einige Meter bis zur Kantine, um noch schnell ein enttäuschendes Abendessen zu mir zu nehmen. Halbwegs gestärkt kehre ich ins Büro zurück, wo mittlerweile nur noch die ganzen überambitionierten Jungberater sowie dieses Missstück Carina Knorre sitzen. Pah, Carina Knorre. Diese widerliche Senior-Managerin, die aussieht, als hätte man aus Knetmasse ein Michelin-Männchen geformt und dieses dann mit dem LKW überfahren. Sie ist etwa Mitte 40, 1,90 Meter groß, übergewichtig und trägt eine Kurzhaarfrisur. Darüber hinaus ist sie gänzlich humorbefreit, lächelt nie und wirkt, als wäre sie seit 20 Jahren nicht mehr gefickt worden. Aber welcher arme Teufel würde auch an so einem Teil rumschrauben? Wie auch immer. Ich sehe ihr im Vorbeigehen kurz in die Augen, denke mir, du Nutte, und setze mich auf meinen Platz. Ich versuche weiterzuarbeiten, bis mein Chef endlich zu unserem Termin kommt. Nach und nach leert sich das Büro und gegen 20.30 Uhr sitze ich alleine vor meinem Laptop und lese Wikipedia-Artikel über Menschenrechtsverletzungen in Zentralamerika. Mein Chef trifft natürlich erst um 21.30 Uhr ein und knallt mir zunächst irgendwelche idiotischen Entschuldigungen um die Ohren, die mich allesamt nicht interessieren. Ich beschränke den Smalltalk auf das nötige Minimum und versuche, das Meeting so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Ich führe ihn durch die Folien der Präsentation und versuche, seine dämlichen Anmerkungen aufzunehmen, ohne aggressiv zu werden. Als er um 22.30 Uhr anfängt, mit mir über die Farbe der Überschrift zu diskutieren, bin ich mittlerweile am Rande eines Gewaltausbruchs. Aber ich beherrsche mich und meine Aufmerksamkeit tritt mehr und mehr in den Hintergrund, bis ich nur noch körperlich anwesend bin. Der Grad meines Desinteresses ist mittlerweile auf einem neuen Höhepunkt und seine Worte kommen nur noch verzögert bei mir an. Irgendwann gibt er endlich Ruhe und ich versichere ihm, die Folien morgen entsprechend anzupassen. Als ich 20 Minuten später im Taxi Richtung Hotel sitze, bekomme ich nochmal einen Anruf von ihm, da er einen grandiosen Einfall hatte, wie man Folie Nummer Schlag mich tot besser darstellen könnte. Ich kümmere mich drum, lüge ich und lege dann auf, ohne mich zu verabschieden. Im Hotel angekommen, rauche ich noch eine Kippe, führe kurz Smalltalk mit dem bedingt maskulinen Concierge, ja, Herr Giuliani, wie recht Sie haben, und falle ins Bett. Am nächsten Tag stehe ich etwas früher auf, um möglichst ausgiebig im Hotel frühstücken zu können. Das Hotel sieht aus, als hätte man einen persischen Satanisten beauftragt, einen Puff zu bauen. Aber mir gefällt ja diese extravagante Scheiße und neben einem exzellenten Wellnessbereich verfügt das Hotel über eine kleine Dachterrasse, auf der man hervorragend rauchen kann. Ich binde meine Krawatte, nehme den Aufzug nach unten und stolziere erhaben mit einem Regenschirm in der Hand Richtung Restaurant. Während meiner aristokratischen Darbietung fällt mir auf, dass ich versehentlich die falschen Schuhe trage. Weiße Sneakers zum dunkelblauen Anzug. Grandios, du bescheuerter Trottel. Also wieder zurück aufs Zimmer, in der Hoffnung, niemanden über den Weg zu laufen, schnell Schuhe wechseln und wieder zurück in die Lobby. Das dämliche Grinsen des Portiers deutet darauf hin, dass ich wohl doch nicht ganz unbemerkt durch diesen Fauxpas kam. Aber ich lasse mich nicht beirren und gehe zielstrebig ins Restaurant. Wie üblich begrüßen mich die Kellner mit Namen und stellen mir unaufgefordert einen doppelten Espresso hin. Meiner Meinung nach der größte und einzige Erfolg, den ich im Rahmen dieses Projekteinsatzes erreicht habe. Nachdem ich mich mehrfach an dem bestens sortierten Frühstücksbuffet bedient habe, nehme ich die S-Bahn ins Büro. Dort angekommen, kontrahiere ich die Witze meiner Kollegen bezüglich meines späten Eintreffens, suche mir einen Platz am Fenster und bearbeite in Ruhe meine E-Mails. 2 Stunden später kommt dieses Missstück von Carina Knorre in mein Büro gestürmt und fängt an, unfreundlich auf mich einzureden. Angeblich hätte ich gegenüber meines Chefs wohl irgendwas über ihren Workstream gesagt, was ihr scheinbar nicht passt. Ich bringe ihr das Minimum an Respekt entgegen, das ich noch in den Tiefen meiner Professionalität finde, und erwidere: Ach so. Sie redet weiter, aber ich habe bereits abgeschaltet und stelle mir vor, wie geil es jetzt käme, sie an den Haaren zu packen und ihren Schädel gegen den Tisch zu schlagen. Nachdem ihre Darbietung scheinbar niemand um mich herum wahrnimmt, inklusive mir, verlässt sie nach kurzer Zeit den Raum. Das bringt mich zu der Erkenntnis, dass wirklich keiner diese Frau ernst nimmt. Da heute bereits Freitag ist, bin ich guter Dinge und lasse meine Laune auch nicht von den weiteren Anmerkungen meines Chefs bezüglich dieser beschissenen Präsentation verderben. Ich hetze durch den Tag, führe hirnlose Gespräche, erstelle nebensächliche Präsentationen, esse drittklassigen Kantinenfraß und verschicke irrelevante E-Mails. Gegen 17 Uhr stehe ich dann am Bahnhof, habe einen massiven Nikotinflash und warte auf meinen Zug. Ich denke über mögliche Szenarien für den anstehenden Freitagabend nach und die Ärgernisse der Woche treten langsam, aber sicher in den Hintergrund. Überraschend pünktlich trifft der Zug ein und ich sitze zwischen den ganzen anderen Irren und versuche mir Walking Dead mit schlechtem Deutsche Bahn-Wi-Fi anzusehen. Meine Hauptbeschäftigung der 3,5-stündigen Fahrt ist es, mich darüber aufzuregen, dass das Wi-Fi immer in den entscheidenden Momenten ausfällt. Parallel dazu führe ich WhatsApp-Diskussionen von meinem Privathandy mit Leuten aus meinem echten Leben und drücke gleichzeitig Anrufe auf meinem Geschäftshandy weg. So sehr ich diese Fahrten auch verabscheue, so sehr genieße ich den Moment des Ankommens. Sobald ich aus dem Zug steige und all die Gebäude sehe, die mit unzähligen Erinnerungen verbunden sind, ist es wie aus einem Fiebertraum aufzuwachen. Ich fahre die letzten 3 Stationen mit der Tram, steige aus, öffne bei bester Laune die Haustüre und bin wieder in der Realität. Eine weitere Woche überlebt. Ein paar Tage später sitze ich mit einigen Kollegen in einer Sushi-Bar im Glockenbachviertel. Wir trinken japanisches Bier mit exotisch klingenden Namen wie Kirin oder Asahi und bestellen diverse Sushi-Platten. Den Nachmittag haben wir mit idiotischen Teambuilding-Maßnahmen verbracht, die mich an meine nervlichen Grenzen getrieben haben. Da ich aber mittlerweile bereits einige Asahis intus habe, schaffe ich es, mich an den Gesprächen zu beteiligen. Mit am Tisch mein sterbenslangweiliger Kollege Tim und mein Personal Development Manager Gabriel Scipio. Gabriel Scipio ist einer dieser selbstgefälligen Arschlöcher, der denkt, er wäre die Krönung der Evolution. In Wirklichkeit ist er ein schmieriger B-Klasse-Manager mit rückläufigem Haaransatz, der mittelmäßigen Projekten zum mittelmäßigen Erfolg verhilft. Einer dieser Typen, die denken, sie wären reich, weil sie 100.000 Euro im Jahr verdienen. Und eben dieser Gabriel quatscht mich gerade über sein irrelevantes Projekt in Brüssel voll. Oder war es Oslo? Er baut seine Erzählung auf, als würde er von einer Schlacht aus dem Zweiten Weltkrieg berichten. Alltägliche Ereignisse wie die Anreise, der Hotelaufenthalt und die Meetings stilisiert er zu einem Quasi-Abenteuer um Leben und Tod, in dem er letztendlich als strahlender Held herausgeht. Der geleckte Geheimagent, der am Ende den Bösewicht erschießt und die Blondine fickt. Komm zurück in die Realität, du Arschloch. Du bist irgendwo hingeflogen und saßt dann dumm in irgendeinem Büro rum. Glückwunsch. Generell sind die gesamten Gesprächsthemen mal wieder völlig nebensächlich. Wer macht welche Projekte? Wie kommt man am schnellsten durch den Security-Check am Frankfurter Flughafen? Was ist das Problem am Nachtleben in Stuttgart? Etc. etc. Es scheint auch heute wieder jedem sehr wichtig zu sein, anhand von reißerischen Fachausdrücken über Sushi seinen Status als weltmännischen Aristokraten zu untermauern.
Dieses Gunkan-Maki ist nicht schlecht, aber ich persönlich bevorzuge ja Yellowfin-Nigiri.
Und ähnlich verblödete Aussagen dröhnen permanent über den Tisch. Ich halte mich verbal zurück und stopfe mir die hochbesungene Nigiri rein. Was mich besonders an solchen Veranstaltungen stört, ist das Selbstverständnis der Leute. Die glauben ja tatsächlich allen Ernstes, sie wären jemand, nur weil sie im Anzug in irgendeinem beschissenen Trendrestaurant sitzen. Gott sei Dank kann man solche Menschen auf Basis einiger Rückfragen relativ leicht enttarnen. Ich stelle meinem hochgeschätzten Manager Gabriel also einige private Fragen. Dabei stellt sich natürlich heraus, dass er quasi keinerlei interessante Eigenschaften besitzt und sich praktisch nur über seinen lächerlichen Job definiert. Als er auf die Frage, was er in seiner Freizeit macht, allen Ernstes mit Golfspielen antwortet, ist die Sache klar. Dieser Typ ist einer dieser statusgetriebenen Lemminge ohne eigenem Charakter. Erstick doch an deinem inhaltlosen Leben, du Schwachkopf. Um nicht noch weitere ernüchternde Tatsachen zu erfahren, wende ich mich der Kellnerin zu und bestelle einen Gin Tonic. Ich bin an einem Punkt, an dem ich mich genauso gut einfach betrinken kann. Ich zünde mir also einen Gin Tonic rein und lausche gebannt den Ausführungen meines Kollegen Stefan. Er erklärt uns, warum München cool und Berlin total scheiße ist. Mein Gott, wie oft wurde das schon von irgendeinem originalen Münchner in genau der gleichen oberflächlichen, undurchdachten Art und Weise vorgetragen. Ich überlege mir, ob ich kurz einhaken soll, aber dann frage ich mich wozu. Diese Leute wollen ja auch gar nicht diskutieren, sondern nur mit ihrer ach so kreativen und provokanten Meinung beeindrucken. Der Gin Tonic hat zwar etwas geholfen, aber der Abend ist immer noch eine Tortur und so sehne ich mich danach, dass unser Partner endlich die Rechnung bestellt. Viel später als geplant verlasse ich den Laden und begebe mich Richtung Sendlinger Tor. Meine Kollegen bin ich glücklicherweise schnell losgeworden und so kann ich mir auf dem Heimweg in Ruhe das neue Rick Ross Album anhören. Eine Tramfahrt inklusive Panikattacke später bin ich zu Hause und stopfe in aller Eile wahllos Kleidungsstücke in meinem Koffer. Es ist bereits 23.30 Uhr und ich muss in 5 Stunden aufstehen, um den verfickten Zug nach Frankfurt zu erwischen. Meine Frau schläft bereits und ich falle genervt ins Bett. Als ich am nächsten Morgen zu mir komme, bin ich zunächst noch zu schlaftrunken, um die bereits beginnende Dämmerung wahrzunehmen. Ich ahne jedoch bereits, was passiert ist, bevor mir die ganze Tragweite der Situation schmerzlich bewusst wird. Der beschissene Wecker hat offensichtlich nicht geklingelt. Also wage ich einen vorsichtigen Blick auf mein Handy und stelle fest, dass es bereits 5.30 Uhr ist. Um diese Zeit müsste ich eigentlich gerade die Wohnung Richtung Hauptbahnhof verlassen. Ein fantastischer Start in den Tag. Ich hetze also panisch durch die Wohnung, um mich schnell fertig zu machen, stopfe noch einige Hemden und Krawatten in den Koffer, verabschiede mich hastig von meiner Frau und stürme hinaus. Ich erwische eine zufällig einfahrende S-Bahn und sprinte vom Flügelbahnhof zur Haupthalle. Wie durch ein Wunder schaffe ich es in letzter Sekunde, in den Zug zu springen, der direkt hinter mir die Türen verschließt. Völlig außer Atem erreiche ich mein Abteil und verfalle in einen unentspannten Dämmerschlaf, ständig unterbrochen von schwachsinnigen Durchsagen und irgendwelchen Trotteln in Anzügen, die in mein Abteil kommen. Schlappe 3,5 Stunden später erreiche ich den Fernbahnhof des Frankfurter Flughafens. Ich hasse es, dort anzukommen. Überall rennen irgendwelche Wichtigtouren mit ihren Rollköfferchen durch die Gegend und brüllen dämlichen Business-Nonsens in ihre Blackberries. Fast noch wütender machen mich allerdings die gut gelaunten Zivilisten in ihren floral gemusterten Sommerklamotten. Sie rennen dort geschäftig auf und ab auf der Suche nach ihrem Flug Richtung Sonne, Sand und Titten, während ich auf dem Weg zu den rauchenden Kohleöfen der deutschen Industrie bin. Ich eile also durch die endlosen Gänge, navigiere mich durch die kilometerlangen Parkdecks vor dem Flughafen in Richtung Büro. Mein Arbeitsplatz liegt direkt hinter der Startbahn und ist ein nichtssagender 70er-Jahre-Gebäudekomplex mit Großraumbüros. Nichts darin lässt Platz für Individualität und man fragt sich, wie ein Mensch einen dermaßen sterilen und seelenlosen Platz errichten konnte. Dort angekommen begrüße ich kurz meine werten Kollegen und suche mir einen freien Platz. Den Vormittag verbringe ich mit den üblichen Kundenmeetings und Abstimmungsgesprächen mit meinem Chef. Mittags gehen wir in die Mitarbeiterkantine, in der einem immer irgendeine undefinierbare Masse auf das Tablett geklatscht wird. Mit dem ständigen Geruch von Kerosin in der Nase sowie dem dauernden Lärm der startenden Flugzeuge kommt man sich tatsächlich vor wie in Orwells 1984. Scheinbar bin ich allerdings der Einzige, dem das bewusst ist, und so beteilige ich mich an der hirnrissigen Diskussion am Tisch. Mein Chef erzählt von seiner wunderbaren Metapher, in der er die Einführung eines neuen IT-Systems mit dem Bau eines Staudamms vergleicht. Selbstredend beglückwünschen ihn meine hochgeschätzten Kollegen zu dieser genialen Idee und ich nicke bejahend mit, während ich ein psychopathisches Grinsen aufsetze. Nur ein Kollege scheint meinen Blick lesen zu können und sieht mich irritiert an. Ja, du hast richtig gesehen. Ich nehme nichts von all dem hier ernst und stehe kurz davor zu explodieren. Wir holen uns einen Kaffee und sprechen über die aktuelle Hotelsituation. Diese Woche ist irgendeine Messe in der Stadt und darum sind quasi alle Hotels ausgebucht. Einige haben irgendwelche Absteigen am Flughafen gebucht, andere haben sich Airbnbs in der City genommen und ich habe mich für ein Hotel in Mannheim entschieden. Das beinhaltet zwar jeden Tag 2 30-minütige ICE-Fahrten, aber dafür habe ich dort meine Ruhe. Dachte ich zumindestens, doch diese verdammte fette Nerd-Kollegin und ihre schwule Freundin haben sich auch in Mannheim eingenistet.
Dann können wir ja gemeinsam den gleichen Zug nehmen und uns ein Taxi teilen.
Oh mein Gott, das ist ja wirklich das Worst-Case-Szenario. Eine halbe Stunde Zugfahrt mit denen und dann noch ein gemeinsames Taxi vom Bahnhof zum Hotel. Ich weiß ja noch nicht mal, wie die beiden heißen. Ich glaube, eine von beiden heißt Katrin oder so. Allerdings weiß ich nicht welche und es könnte genauso gut Caroline sein. Beschissene Fotzen. Ich trotte entmutigt zu meinem Schreibtisch zurück und arbeite meine restlichen E-Mails ab. Ein paar Stunden später kommen die beiden Weiber dann tatsächlich zu mir ins Büro und wir gehen gemeinsam zur Bahn. Natürlich habe ich nicht den Hauch einer Ahnung, worüber ich mit ihnen reden soll. Über das Projekt? Eigentlich sollte ich ja wissen, was die beiden machen, aber ich weiß nur, dass es noch langweiliger ist als das, was ich tue. Und selbst das habe ich noch nicht wirklich verstanden. Ich stelle also einfach ein paar blöde Fragen darüber, wo sie herkommen und höre dann nicht zu, was sie sagen, sondern plane geistig meine Mahlzeiten. Dieser Ansatz funktioniert bestens und wir stehen vor dem Zug, ohne dass ich auch nur einen Satz von deren Gewäsch mitbekommen habe. Am Platz angekommen setze ich sofort meine Kopfhörer auf, um zu signalisieren, dass das Gespräch beendet ist und höre French Montana. Die tiefen Bässe nehmen mir die innere Anspannung und die Fahrt vergeht wie im Flug. In Mannheim angekommen geht das Spiel wieder von vorne los. Wir stehen zu dritt am Bahnsteig und keiner sagt etwas. Ich entscheide mich diesmal dazu, ein fingiertes Telefonat mit einem Kollegen in München zu führen. Sie kaufen es mir ab und so umgehe ich gekonnt den unangenehmen Gesprächsdruck auf dem Weg zum Taxi. Die beiden Fotzen meinen, sie würden lieber laufen. Ich sage, gute Idee, aber steige dann dennoch, ohne es zu kommentieren, in das erste Taxi, das ich sehe. Das scheint die beiden zu verwirren, aber ich rausche bereits mit einem gewissen Mustervorhang in Richtung Hotel. Mustafa, der Taxifahrer, beginnt sofort, mich voll zu quatschen. Aber seine unkomplizierte Art sind eine angenehme Abwechslung. Und so tauschen wir uns über alle möglichen Nichtigkeiten aus. Von dem Hotel habe ich zwar nichts erwartet, aber bin dennoch enttäuscht. Es ist ein dunkles Loch mit einer pseudo-edlen Hotellobby in einer drittklassigen Gegend. Ich bringe also nur schnell mein Gepäck aufs Zimmer, ziehe mir Zivilkleidung an und gehe auf die Straße. Bereits im Büro hatte ich nach Essensgelegenheiten gegoogelt und so gehe ich zielstrebig zum nächstgelegenen Dönerstand. Der Besitzer sieht mich an wie einen Außerirdischen, wahrscheinlich hat er noch nie einen Deutschen gesehen, gewinnt aber seine Fassung wieder schnell zurück und bereitet mir einen fantastisch mittelmäßigen Döner zu. Ich esse im Gehen auf dem Weg zum Hotel, dusche mich ab und verlasse das Zimmer sofort wieder. Wenn ich schon mal in Mannheim bin, kann ich auch etwas Sightseeing betreiben. Und so schlendere ich durch die Gassen auf der Suche nach einer Bar, die Starkdrinks serviert. Irgendwie wirkt die Stadt etwas verlassen, aber nach einiger Zeit finde ich einen Laden, der meine Anforderungen erfüllt. Ich bestelle einen Manhattan, setze mich raus und rauche erstmal eine Kippe. Der Drink ist gut und es laufen diverse schräge Gestalten an dem Laden vorbei, die das Ganze zu einem durchaus kurzweiligen Zwischenstopp machen. Angenehm angesoffen kehre ich aufs Zimmer zurück, telefoniere kurz mit meiner Frau, um mich über das Hotel und überhaupt alles auszulassen und falle in einen langen und tiefen Schlaf. Am nächsten Morgen verzichte ich auf das Frühstück im Hotel und nehme sofort ein Taxi Richtung Bahnhof. Mir ist das Risiko zu groß, den beiden Weibern am Buffet zu begegnen und dann am Ende mit denen an einem Tisch zu landen. Vorsichtshalber habe ich also bereits gestern ein Taxi gebucht und das Zimmer erst verlassen, als der Fahrer bereits vor der Tür stand. Sowohl die Taxifahrt als auch die Zugfahrt verlaufen reibungslos und ich schaffe es ins Büro, ohne mich mit irgendjemandem unterhalten zu müssen. Leider habe ich vormittags einen Termin mit dem Teilprojektleiter. Das Problem dabei ist, dass der Typ komplett behindert ist. Keine Ahnung, wie er es in eine Managementposition geschafft hat, denn er besitzt weder die intellektuelle noch die soziale Fähigkeit dazu. Allein seine Frisur provoziert mich schon maßlos. Er sieht ein bisschen aus wie ein verrückter Professor, mit dem Unterschied, dass er nicht verrückt, sondern dumm ist und kein Professor, sondern Möchtegern-Manager. Wir diskutieren den weiteren Verlauf des Projekts und ich versuche seine dummen Vorschläge höflich zu kritisieren, ohne aggressiv zu werden. Am Ende steht dann wieder sein ganzer Mist in meiner Präsentation und ich darf dann meinem Chef erklären, wieso da so ein Schwachsinn drin ist. Sicher nicht. Ich entscheide mich also dazu, alles so zu machen, wie er will und es dann einfach im Nachhinein wieder zu ändern. Snap, snap. Den Nachmittag verbringe ich damit, an der Präsentation rumzubasteln und seinen Blödsinn wieder rückgängig zu machen. Gegen 17 Uhr verlasse ich das Büro in Richtung Terminal 1, da ich am Abend noch nach Zürich fliegen muss. In die Schweiz fahre ich immer gerne. Irgendwie hat man immer das Gefühl, man fliegt in den Urlaub. Der Flieger startet pünktlich um 18.30 Uhr und eine Stunde später lande ich in Zürich und checke ins Flughafenhotel ein. In meinem E-Mail-Postfach sind wieder einige Termineinladungen von diesem Teilprojektleiter Mongo, aber ich lehne alle kommentarlos ab, da ich morgen schließlich ganztägig im Workshop bin. Das Hotel ist durchaus annehmbar und ich schlendere durch die Gänge, trinke einen Whisky an der Hotelbar, mein neues Hobby, und rauche eine Zigarette vor der Tür, mein altes Hobby. Ich schaffe es zwar zeitlich nicht mehr in die City zu fahren, aber ich begnüge mich mit dem Wissen, dass zumindest keiner meiner verehrten Kollegen hier ist, um mich zu nerven. Am nächsten Tag stehe ich etwas früher auf als nötig, gehe ins Fitness, dusche ausgiebig und nehme mir Zeit für das Frühstück, insbesondere für die großzügige Auswahl an Schweizer Käse. Entspannt nehme ich den Shuttle in das Züricher Büro des Kunden und starte in den Workshop. Wir kommen gut durch und ich schaffe bereits einen früheren Flug zurück nach Frankfurt als geplant. Ich gehe vom Gate nicht direkt zurück ins Büro, sondern noch an die Kaffeebar, um in aller Ruhe einen Espresso zu trinken. Natürlich müssen genau in diesem Moment auch meine beschissenen Kollegen vorbeikommen, um sich einen Kaffee zu holen und schon bin ich wieder in deren Fängen.
Da sitzt der seelenruhig am Tresen und trinkt Kaffee
und ähnliche Frechheiten muss ich mir anhören. Was will man da noch sagen? Ich schließe mich ihnen also gezwungenermaßen an und trotte zurück ins Büro. Dort angekommen, überrumpelt mich mein Chef mit einem spontanen Feedback-Gespräch. Scheinbar passt ihm mein Verhalten gegenüber dem Teilprojektleiter nicht. Er behauptet, ich würde Autoritäten untergraben und mich nicht in Strukturen einfügen. Da hast du verdammt recht, alter Mann. Ich verzichte darauf, mich zu rechtfertigen, höre mir seinen Vortrag an und gehe zurück an meinen Schreibtisch. Die restliche Woche zieht sich unerträglich lange hin. Neben der Arbeit besteht mein Hauptlebensinhalt darin, meine Mannheimfahrten so zu organisieren, dass ich den beiden Katrin-Weibern nicht über den Weg laufe. Endlich ist es Donnerstag und ich steige in den Zug Richtung Heimat. Am Freitag sitze ich in der Münchner Niederlassung und ziehe mit einem der wenigen vernünftigen Kollegen über die Firma her. Wir amüsieren uns prächtig über das Selbstverständnis einiger Kollegen, die meinen, sie würden hier zur Speerspitze der deutschen Wirtschaft zählen, obwohl sie am Ende nur irgendwelche Software-Tests dokumentieren. Um uns ungestört in unseren niederträchtigen Diskussionen ergehen zu können, haben wir uns in einen freien Meetingraum zurückgezogen. Leider werden wir schon nach kurzer Zeit von ein paar Spasten mit Yuppie-Frisuren und Hornbrillen unterbrochen, die angeblich den Raum reserviert haben. So bleibt uns nichts anderes übrig, als zurück an unsere Schreibtische zu gehen und weiterzuarbeiten. Oder wie mein Kollege es nennt, weiter zu pfuschen. Wie befürchtet, sehe ich in meinem Postfach bereits die Einladung zu einem Abstimmungstermin mit dem unterbemittelten Teilprojektleiter. Da er heute ausnahmsweise in der Münchner Niederlassung ist, dachte ich mir schon, dass ich so einen Anschlag seinerseits zu befürchten habe. Etwa eine halbe Stunde später sitzen wir gemeinsam in einem leerstehenden Büro und besprechen ein weiteres Mal die verfickte Präsentation, die mich mittlerweile bis in meine Träume verfolgt. Da wir die Folien kommende Woche dem Kunden vorstellen müssen, ist natürlich wieder mal alles extrem dringend. Also eigentlich wie immer. Im Laufe unseres Gesprächs fällt ihm tatsächlich auf, dass ich alle seine Anmerkungen im Nachhinein wieder entfernt habe. Wow, das hätte ich seinem beschränkten Geist gar nicht zugetraut. Ich versuche ihm nochmal höflich und zurückhaltend klarzumachen, dass alle seine Vorschläge dumm sind, aber er besteht darauf, es umzusetzen. Da ich keine Lust habe, noch bis nachts mit ihm darüber zu diskutieren, gebe ich irgendwann auf und akzeptiere seinen Unsinn. Ich gehe zurück an meinen Schreibtisch und verbringe die folgenden Stunden damit, ein weiteres Mal seine Dummheit auf den Folien abzubilden. Noch bevor ich fertig bin, schreibt er mir über Skype, ich solle nochmal in sein Büro kommen. Also nehme ich entnervt meinen Laptop und trotte zu ihm rüber. Es stellt sich heraus, dass er nach einem Telefonat mit dem Kunden meine bisherigen Vorschläge doch nicht mehr so schlecht findet. Beschissener Wichser. Ich starre ihn entgeistert an, während er unbeholfen versucht, mir dezent meine Ideen als seine zu verkaufen. Aber ich will diesen Tag schnellstmöglich hinter mich bringen, also kommentiere ich es nicht weiter und gehe zurück an meinen Platz. Da ich keine Lust habe, wieder alles neu aufzusetzen, nehme ich einfach meine alten Folien von gestern, ändere nur kurz die Farben und schicke ihm den Entwurf in der Hoffnung, dass er jetzt endlich sein dummes Maul hält. Gerade als ich Mittagessen gehen will, kommt er jedoch wieder vorbei und fragt, ob ich nochmal kurz Zeit hätte. Klar, am besten ziehe ich gleich bei dir ein, dann können wir jeden Abend im Bett über die Präsentation reden, du Bastard. In mir zieht sich alles zusammen, aber ich komme zähneknirschend mit in sein Büro, meinen Laptop unter dem Arm. Wir gehen gemeinsam die Präsentation durch und er hat natürlich wieder unzählige hirnrissige Anmerkungen. Am Ende will er nochmal die Agenda sehen und fängt plötzlich an, die gesamte Struktur in Frage zu stellen. Bei dem Satz, ich glaube, wir müssen das nochmal komplett neu durchdenken, habe ich das Gefühl, als würde in mir ein Staudamm zusammenbrechen. Schieb dir doch deine beschissene Präsentation in den Arsch, du dummer Wichser, brülle ich und feuere meinen Laptop gegen die Wand. Das Adrenalin katapultiert mich aus meinem dämmerigen Abwesenheitszustand und auf einmal bin ich völlig klar im Kopf. Es ist faszinierend mit anzusehen, wie sehr ihn mein plötzlicher Aggressionsausbruch aus der Fassung gebracht hat. Dieser Spast hat sich in die letzte Ecke des Zimmers verdrückt und starrt mich völlig entsetzt an, während er scheinbar nicht in der Lage ist, einen klaren Gedanken zu fassen. Hilflos versucht er, einen Satz zu bilden. Aber die Situation hat ihm offensichtlich sein letztes bisschen Verstand geraubt. Ich überlege kurz, ob ich ihm einfach zum Spaß den Schädel einschlagen soll, aber drehe mich dann um und verlasse sein Büro. Vor der Tür haben sich bereits einige Mitarbeiter versammelt, die ungläubig und verängstigt zu mir blicken. Niemand sagt etwas. Es ist, als hätte jemand auf Pause gedrückt. Langsam schreite ich Richtung Ausgang. Die Stille verleiht dieser Situation schon fast etwas Erhabenes. Auf dem Weg zur Tür remple ich noch eine Kollegin an, die mich gerade ansprechen will, woraufhin sie sofort wieder verstummt und nervös auf Abstand geht. Ich selbst erkenne zwar durchaus den humorvollen Charakter dieser Gesamtsituation und verspüre keinerlei Aggression mehr, aber die übrigen Anwesenden nehmen das alles wohl sehr ernst. Scheinbar ist mir jetzt alles zuzutrauen. Ich verlasse das Büro und spaziere vergnügt die Treppen hinunter auf die Straße. Draußen scheint die Sonne und die Vögel zwitschern, als gäbe es keine Menschheit. Ich spüre förmlich, wie mich die gesamte Belegschaft durch die Fenster beobachtet. Aber ich drehe mich nicht mehr nach ihnen um, sondern zünde mir eine Zigarette an und schlendere einfach so drauf los, ohne ein bestimmtes Ziel.